Liebe Freunde, liebe Zuhörer, ja, das Fest der Heiligen Drei Könige liegt jetzt zwar schon eine gewisse Zeit hinter uns, aber ich möchte das Bild einfach aufgreifen, was uns da vor Augen geführt wird. Ich möchte absehen vom historischen Gehalt. Ist es wirklich so gewesen, dass drei Könige, drei Magier, drei Wissenschaftler von irgendwoher gekommen sind, um dem neugeborenen König, dem Sohn Gottes, der im Stall geboren wird, zu huldigen? Die Frage stellt sich mir nicht historisch, sondern ich möchte einfach darauf schauen, was ist die Botschaft für uns? Es geht um das Thema der Anbetung. Es geht darum, Christus, diesen menschgewordenen Sohn Gottes, als den Höchsten zu verehren, den Gott uns jemals auf diese Erde gesandt hat. Die sichtbare Seite Gottes wird für uns erkennbar, wird für uns Mensch. Und Gott offenbart sich selbst in ihm. Also diese drei Könige, von denen berichtet wird, sie heißen im Lukas-Evangelium die Magoi. Das griechische Wort Magoi bedeutet Wissenschaftler. Also durch die Berechnung der Sterne haben sich Zeiten und Entfernungen berechnen lassen. Das ist die Grundlage für jede physikalische Wissenschaft, die sich dann im Weiteren entwickelt hat. Also wenn diese drei Könige als Magoi bezeichnet werden, dann verkörpern sie die Wissenschaft der damaligen Zeit. Sie werden aber auch als Weise bezeichnet, die Weisen aus dem Morgenland. Und die Bezeichnung der Weise oder die Weisen bedeutet, es sind die Geisteswissenschaftler, die Philosophen, die die Sinnfrage des Ganzen, der ganzen Schöpfung, der ganzen Existenz bedenken und ja, ins Wort bringen. Und sie werden als drei Könige bezeichnet. Könige sind Machthaber und sie werden auch dargestellt in der Tradition, einer als Schwarzer, einer mit dem Turban, einer mit der Krone. Der Schwarze repräsentiert den Kontinent Afrika, der mit dem Turban repräsentiert den Kontinent Asien und der mit der Krone repräsentiert Europa. Das heißt also, die ganze Machtfülle der damals bekannten Kontinente Asien, Afrika und Europa versammeln sich an diesem Geburtsort des Sohnes Gottes. Ob das jetzt so historisch ist, ist die nicht entscheidende Frage, sondern hier wird vorweggenommen im Lukas-Evangelium, was wir im Propheten Ezechiel bereits lesen: Am Ende der Zeit werden die Völker aus allen Richtungen kommen und sich vor dem Zion versammeln, vor dem Thron Gottes, und werden vor ihm niederfallen. Und in der Offenbarung des Johannes wird dieses Bild aufgegriffen. Alle Völker werden kommen und sich vor Jesus niederwerfen. Und jede Zunge wird bekennen und jeder Mensch wird erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. So lesen wir im Philipperbrief beim Apostel Paulus. Alle Welt also wird kommen und in Jesus den Sohn Gottes erkennen. Und es wird also allgemeine Erkenntnis sein. Es wird also nicht von der Bemühung oder von der Bereitschaft, es zu akzeptieren, abhängen, sondern niemand wird sich dieser Wirklichkeit widersetzen können. Am Ende der Zeit wird sich alle Schöpfung vor dem Herrn niederwerfen, um ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und dieses Bild oder diese Wirklichkeit wird in der Gestalt der drei Könige sozusagen vorweggenommen. In ihnen versammelt sich die ganze Welt, die ganze Wissenschaft, die ganze Weisheit, die ganze Machtfülle, kommt in diesen drei Königen, um Jesus zu huldigen. Wenn ich mich frage, wo kommt in meinem Wortschatz huldigen vor? Nirgendwo. Also huldigen, wir haben alle eine Vorstellung, wir stellen uns einen edlen König vor, der sich auf ein Brokatkissen kniet, um sich nicht schmutzig zu machen. Nein, huldigen, ich habe es mal nachgelesen, bedeutet sich niederwerfen. Das ist das lateinische Wort prostratio. Die prostratio findet statt in der Karfreitagsliturgie, wenn der Priester mit der Assistenz sich vor dem offenen und leeren Tabernakel auf die Altarstufen legt, um eine ganze Zeit im stillen Gebet zu verharren. Die prostratio findet statt bei der Ordensprofess oder bei der Priesterweihe. Da werden die Kandidaten auf dem Boden liegend mit der Allerheiligen-Litanei begleitet. Wir haben damals in der Vorbereitung auf diesen Weiheakt von unserem Spiritual im Priesterseminar gesagt bekommen, sie werden dort nicht eher aufstehen, als bis sie Jesus ihr Leben übergeben haben. Also eine Form der Lebensübergabe. Huldigen heißt sich niederstrecken. heißt sich total hingeben. Total Surrender in Englisch, das ist das Lieblingswort von Mutter Teresa. Also dieses Ausstrecken hat nichts zu tun mit sich ehrwürdig auf ein Brokatkissen zu knien, sondern es heißt sich ausstrecken. Und wo wird Jesus geboren? Im Schmutz und im Staub dieser Welt. Schmutz steht für Sünde und Staub steht für Sterblichkeit. Jesus wird da hineingeboren und die drei Könige, die Vertreter der Wissenschaft, der Weisheit und der Macht, strecken sich in denselben Staub, in denselben Schmutz hinein, in die Sterblichkeit und in die Sünde dieser Welt. Und da begegnen sie dem neugeborenen König, dem Messias. Nicht durch geistige Klimmzüge erkennen sie ihn, sondern dadurch, dass sie sich vor ihm niederstrecken, um ihm da auf Augenhöhe zu begegnen. Dieser Akt der Demut also. Die ganze Welt wird sich niederknien und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Noch einmal das Zitat aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus. Es geht also um die Haltung der Anbetung. Jesus Christus wird angebetet. Der Sohn des lebendigen Gottes, die für uns erkennbare Seite Gottes, wird angebetet. Und in Jesus beten wir den Vater an. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir schauen auf Jesus und beten ihn an und geben dem Vater die Ehre. Wir beten den Vater an. Und das ist die Gebetshaltung, die im Johannesevangelium im 4. Kapitel beim Gespräch zwischen Jesus und der Frau im Jakobsbrunnen befürwortet wird. Die wahren Beter werden anbeten im Geist und in der Wahrheit, sagt Jesus. Denn so will Gott angebetet werden, denn Gott ist Geist. Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Jesus ergänzt das noch damit, dass er sagt, es braucht nicht den richtigen Ort, den Berg Korazin, der Samariter oder den Tempelberg der Juden, sondern im Herzen wird diese Anbetung stattfinden. Und genau das ist es, was die drei Könige wieder mit zurücknehmen. Sie kommen, geleitet von einem Stern. Der Stern ist immer das Bild für die Weisheit im Alten Testament. Also von der Weisheit Gottes geleitet, werden sie punktgenau an den Punkt geführt, wo Gott Mensch wird. Sie kommen an, um anzubeten, und sie gehen zurück, um zu verkünden. Und so wird Kirche entstehen, so wird Kirche auch neu, in der Anbetung und im Bekenntnis. In unserer Zeit, in der wir feststellen, dass durch die Pandemie, durch diese Corona-Pandemie unsere Kirchen geschlossen sind, vielerorts die Eucharistie ausfällt oder auf ein Minimum reduziert wird oder dass sie stattfindet und gleichzeitig wird in der Öffentlichkeit gewarnt, daran teilzunehmen, was dann dazu geführt hat, dass, wenn überhaupt Weihnachtsgottesdienste stattgefunden haben, mit wenig Teilnehmern nur, ohne Weihnachtslieder singen. Es war schon ein bisschen betrüblich und jedem hat sich die Frage gestellt, wie wird die Zukunft der Kirche sein? Viele Menschen, die bis jetzt das Glaubensleben mitgetragen haben, sagen jetzt auch in Öffentlichkeit, mein Leben funktioniert auch ohne die Eucharistie. Das heißt, wir erleben zurzeit eine Relativierung dessen, wovon unser Glaubensleben eigentlich zentral abhängt. Die Eucharistie ist doch das Sakrament und die Weise, von der Jesus sagt, in diesem Zeichen werde ich bei euch sein bis ans Ende der Zeit. Wir können Jesus nicht näher kommen als in diesem Sakrament. Indem wir es empfangen, indem wir es feiern, indem wir es empfangen, werden wir hineingenommen in diesen Verwandlungsprozess der Liebe Gottes. Wir werden Schicht für Schicht verwandelt, immer mehr hinein in seine Liebe. Und mehr noch, wir können Jesus auch in diesem Sakrament anbeten. Das heißt, wir können in die Haltung der Anbetung eintreten, besonders indem wir auf dieses eucharistische Zeichen achten und auf ihn hinschauen. Das ist wie ein Konzentrationspunkt, der uns immer wieder zurückholt in unseren Gedanken und immer wieder zentralisiert auf Jesus allein. Jesus, in dir ist das Heil. Und in einer so unsicheren Zeit wie der unsrigen, wo sich immer mehr Menschen verunsichert fühlen oder sich von der Kirche abwenden, auch von der Eucharistie abwenden oder wo erklärt wird, dass Eucharistie eben nur noch wie das Abendmahl ein Zeichen ist, gar nicht mehr die Gegenwart Gottes bezeichnet, sondern symbolhaft zu verstehen ist, zeichenhaft. Das ist zu wenig. Jesus selber bietet uns dieses Zeichen an und lädt uns ein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in der Anbetung und in der Feier der Eucharistie der zentrale, unaufgebbare Punkt erreicht ist, der zum Aufbau und zur Erneuerung der Kirche zu jeder Zeit erforderlich ist. Und die drei Könige, wie gesagt, dieses Bild, das uns das Lukas-Evangelium da zeigt, ist im Grunde stellvertretend für die ganze Menschheit. Die ganzen Kontinente der Erde, alle Menschen dieser Erde, alle Wissenschaft, alle Weisheit, alle Macht wird sich vor ihm verneigen, um ihn anzubeten. Und das hat was mit der Selbsthingabe zu tun, mit einer Lebensübergabe. Also die Lebensübergabe, die Anbetung, die Feier der Eucharistie als zentrale Zeichen für eine lebendige Kirche, für eine Erfahrbarkeit der Lebendigkeit der Liebe Gottes unter uns. Wenn wir zentriert sind in Jesus und wenn wir alles tun, damit die Kirche lebendig ist, dann wird das die restaurierende Kraft auch für unsere Gesellschaft sein. Denn in Europa, solange es das Christentum gibt, ist es immer das Christentum gewesen, das nach Diktaturen, nach Kriegen, nach Völkerwanderung, nach Zerbruch von Reichen oder von politischen Strukturen immer wieder einen Neuanfang geschafft hat. Und das wird auch die Prophetie sein für die Zeit, die da kommt. Wir betreten Neuland, für viele sehr angstbesetzt. Aber wir werden in eine Zeit hinein geführt. Wenn wir Betende sind, werden wir die Führung Gottes erfahren. Also hören wir nicht auf, unser Leben Jesus zu übergeben. Hören wir nicht auf, ihn anzubeten und in der Eucharistie wirklich zu empfangen, um in diesen Verwandlungsprozess der Liebe Gottes hineingenommen zu werden. Und dann wird es aus uns herausstrahlen. Dann werden wir verkörpern, was Kirche ist. Dann werden wir Kirche erneuern im Geist Jesu Christi. Und dann wird auch das sich umwandelnde Leben der Gesellschaft und der Politik wieder neu beleben lassen durch diesen Geist, der immer lebendig sein wird. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.